Deutschlandfunk Kultur. Lesart.
Wie können wir der Verrohung etwas entgegensetzen? Politisch, aber nicht nur. Die Wut als scheinbar treibende Emotion unserer Zeit, die spüren wir ja auch im Alltag. Und nicht zuletzt auf Social Media. Und über diese Wut habe ich mit der Journalistin Ingrid Brodnik gesprochen. Ihr aktuelles Buch, das heißt nämlich Wieder die Verrohung. Über die gezielte Zerstörung öffentlicher Debatten. Strategien und Tipps, um auf Emotionalisierung und Fake News besser antworten zu können. Das ist ein langer Titel. Guten Tag, Frau Brodnik. Grüß Sie.
Guten Tag, hallo.
Ja, wie war denn das so in den letzten Tagen? Wo haben Sie da mal was gesehen, was gelesen, was gehört, woran Sie das festmachen würden, diese zunehmende Verrohung?
Ehrlich gesagt, ich sehe das jeden Tag. Wir hatten ein Attentat auf Donald Trump. Und wir haben ja auch zum Beispiel bei der Europawahl gesehen, dass es zu physischen Angriffen auf Politiker, Politikerinnen, zum Beispiel Matthias Ecke kam. Also es ist so wirklich die oberste Stufe, die Gewalt. Aber gehen wir dann auch ein bisschen weiter runter. Dann gibt es natürlich Beleidigungen, Falschmeldungen, auch unfaire Zuspitzungen. Und schauen wir uns nochmal die USA an, wo einfach derzeit so viel passiert. Kamala Harris wird immens angefeindet. Es gibt viele Falschmeldungen über sie, die sie verächtlich machen sollen, die sie sexistisch, rassistisch, schlecht reden sollen. Und sie kriegt natürlich auch Hasskommentare. Da gibt es da zwei Ebenen. Das eine Ebene ist die professionelle Ebene von einem politischen Spitzenpersonal, das mit der Rhetorik natürlich solche Aggression mitfördert. Und dann die private oder die individuelle Ebene, wo Einzelne sich dann in ihrer Wut hinreißen lassen, auch wirklich schlimmste Dinge zu schreiben oder sogar Gewaltfantasien zu bekunden.
Das ist dann besonders häufig auf Social Media zu beobachten, würde ich denken. Und es ist manchmal auch, es ist so leicht, dann irgendwie hart zu reagieren, hämisch zu reagieren, pointiert oder aggressiv zu posten. Haben sich vielleicht einige von uns schon mal selber dabei ertappt? Warum sind wir auf Social Media manchmal besonders gemein?
Ehrlich gesagt, weil wenn Sie aggressiv auftreten, werden Sie oft bessere Reaktionen bekommen, mehr Feedback. Das haben Degun Cho und Alessandra Quist, die zwei Forscher, schon vor einigen Jahren in einer Untersuchung nebenbei gesehen, dass aggressive Äußerungen im Schnitt mehr Likes erzielten. Und generell, wer sehr hart auftritt, der provoziert bei den anderen eine Reaktion, dann widersprechen oft Leute. Und natürlich auch im eigenen Lager kann das oft Likes auslösen, weil dann Leute aus dem eigenen Lager sagen, endlich sagt das jemand. Und das ist krass. Ich glaube, wir haben alle als Kinder gelernt, man beleidigt andere nicht. Die Sache ist aber, sowohl in der politischen, öffentlichen Debatte, nicht nur auf Social Media, sind Beleidigungen oft rentabel. Weil sie Bühne kriegen, weil sie erst recht, weil der Tabubruch für Gesprächsstoff sorgt. Aber auch, wenn das wirklich die Userinnen-Ebene betrifft, werden sie oft mit harten Tönen mehr erzielen. Und das gilt übrigens in unterschiedliche Lager hinein, weil schauen Sie sich an, egal wo Sie politisch stehen, die Leute, die oft die deutlichste und deftigste Meinung haben, sind oft sichtbar.
Wenn wir das jetzt nicht mitspielen wollen, dieses Spiel, heißt das auch, wenn wir nicht mit Wut posten, dann sind wir eben zur Erfolglosigkeit verdammt?
Nicht unbedingt. Man muss vielleicht einen Schritt zurücktreten und fragen, warum ist Wut so erfolgreich? Und Wut ist zum Beispiel eine Emotion, die ist ja wichtig. Also Wut gänzlich zu verdammen wäre falsch. Wenn Frauen nicht wütend gewesen wären, hätten sie nie ihr Wahlrecht erkämpft. Aber Wut ist gleichzeitig eine Emotion, die zu einem oberflächlichen, stereotypen Denken häufig anregt. Also dass man Argumente, die einem widersprechen könnten, vielleicht gar nicht hören möchte. Und wir wissen von Wut auch, dass Wut, viele Studien haben das gemessen, häufig aktiviert. Also wer wütend ist, postet auch eher, teilt etwas eher. Und neulich gab es eine Untersuchung von Susanna Pellets in den USA mit Kollegen und Kolleginnen. Die haben sich 20 Emotionen angeschaut und die haben geschaut, welche Emotionen aktivieren. Und da war Wut wieder dabei. Mhm. Aber interessanterweise haben die auch gesehen, dass Emotionen wie Belustigung, Stolz oder auch Kamamuta aktivieren. Und ich erkläre vielleicht ganz kurz, Kamamuta.
Ich glaube auch, das habe ich noch nie gelesen gehabt vor Ihrem Buch.
Ich ehrlich gesagt, ich habe diesen Begriff auch nicht gekannt, aber es gibt wirklich eine Fachliteratur mittlerweile dazu. Kamamuta ist das Gefühl, wenn man so gerührt ist. Also zum Beispiel im Internet sieht man herzige Tiervideos, ein Äffchen umarmt ein anderes Äffchen und man denkt sich, ach wie schön und kriegt fast schon Tränen in die Augen. Und das Spannende ist, auch bei politischen Debatten kann so eine Art Rührung passieren. passieren, wenn zum Beispiel eine Vision von der Zukunft erklärt wird. Und das wurde getestet von zwei Psychologen. Die haben sich angeschaut, wenn man Wutvideos im Wahlkampf für die USA jetzt und Videos, die Karma Mutter in Kampagnen einsetzt, haben beide Emotionen einen positiven Effekt, aktivieren die Menschen. Und tatsächlich war Karma Mutter auch erfolgreich. Worauf ich hinaus will, auf Ihre Frage zurück, es gibt auch andere Emotionen, die Leute dazu bringen können, dass sie zum Beispiel sagen, ich setze mich für einen Kandidaten, eine Kandidatin ein oder das ist mir auch wichtig. Und ich finde gerade in einer Zeit, wo zumindest ich oft den Eindruck habe, es sind so viele wutentbrannte Debatten, interessant, dass es andere Emotionen gibt, die positiver ausgerichtet sind, die auch möglich sind, um Leute zu packen und sie für etwas zu begeistern.
Die sind möglich, allerdings ehrlich gesagt so im Alltag der politischen Debatte, insbesondere dann über Postings, wie radikale Parteien auch auf Social Media agieren, da wird eben doch mit Wut gearbeitet, weil das eben viele Likes, viele Shares und dergleichen produziert, aber ja eben auch so ein Lagerdenken und das ist ja vielleicht kein Zufall, oder? Das ist doch Absicht.
Genau. Und ich sage vielleicht auch noch ein Detail dazu, wer weggehen will von der Wut und zum Beispiel eine positive Emotion wie Karma Mutter auslösen will, der hat vielleicht auch den schwereren Weg vor sich, weil in dieser Studie wurde auch beobachtet, die Wahlkampfvideos, die Wut auslösen, da braucht es oft nur ein paar Sekunden, dann sind die Leute schon wütend. Mhm. Aber bei Karma Mutter, das braucht oft mehrere Sekunden, also sie brauchen eine Story. Zu Ihrer Frage zurück, das stimmt, weil Wut auch ein Doubling Down, das heißt eine Verfestigung der Einstellungen mit verschafft. Jeder von uns, wenn wir uns wütend fühlen, fühlen wir uns auch schnell selbstgerecht. Und das fühlt sich, man glaubt immer, Wut ist eine unangenehme Emotion, aber manchmal, wenn man wütend ist, hat man auch so eine Sicherheit im Leben. Ich muss nicht mehr zweifeln, weil ich bin jetzt wütend. Ich glaube aber, dass es schon einen persönlichen Umgang mit so einer Situation gibt. Das heißt, ich kann nicht verhindern, dass ich manchmal in unserer politischen Zeit wütend werde, aber ich kann mir den Raum und die Zeit nehmen, meine Wut zu beobachten. Zum Beispiel, bin ich gerade angemessen, gerechtfertigt wütend oder stellt sich heraus, das war ein erfundenes Zitat, das stimmt gar nicht. Also zuerst mal den Faktencheck, wenn ich merke, ich bin zu Recht wütend, dass ich aber auch mich selbst, zum Beispiel meinen Körper scanne, schaue, bin ich total verkrampft, bin ich vielleicht noch angespannter, als mir das bewusst ist. Das ist ein Zeichen, dass man vielleicht auch sich zurückhalten sollte, dass man vielleicht jetzt nicht den passenden Ton trifft. Das habe nicht ich erfunden, das haben Whitney Phillips und Diane Grimes, zwei Kommunikationswissenschaftler, vorgeschlagen. Und die geben auch als Tipp nur eines noch, dass man auch in so einer Situation, gerade wenn man sehr wütend ist, dass man sich die Menschlichkeit der anderen Person vor Augen führt. Mhm. Also das heißt, man kann das total ablehnen, was die andere Person sagt. Aber trotzdem ist es ein Mensch, der vielleicht eine Familie hat. Ich kann das ablehnen, was die Person sagt. Aber die Menschlichkeit der anderen Person vor Augen führen, erleichtert, dass man selbst menschlich in seiner eigenen Reaktion bleibt.
Das verschiebt das jetzt so ein bisschen auch wieder auf die persönliche Gesprächssituation, ein bisschen jetzt weg von der politischen Kommunikation. Und da empfehlen Sie lagerübergreifende Empathie, nennen Sie das. Also, dass man deutlich macht, ich verstehe, was du da empfindest. Das klingt, ehrlich gesagt, ein bisschen banal und auch ein bisschen naiv, oder?
Naja, ich glaube, Sie müssen immer überlegen, ist das ein Lager, mit dem Sie noch Anschluss finden wollen. Also wenn Sie jetzt mit einem Neonazi sprechen, würde ich Ihnen nicht lagerübergreifende Empathie empfehlen. Aber unsere Gesellschaft besteht ja nicht nur aus Neonazis und den Leuten, die zu 100% die Welt gleich sehen wie ich, sondern da gibt es einen riesigen Raum dazwischen. Und dieser Begriff lagerübergreifende Empathie, der kommt eigentlich von der Universität Stanford. Die haben das in einer Untersuchung getestet. Und die Idee ist, dass Leute, die auch Empathie gegenüber dem anderen Lager, Menschen im anderen Lager zeigen, dass die vielleicht sogar auch in ihrer Argumentation überzeugender werden. Und das wurde getestet und tatsächlich diese Personen, die haben für Andersdenkende Botschaften verfasst, die als eher überzeugend eingestuft wurden. Und das Spannende ist, es wurde auch geschaut, haben die ihren Standpunkt verlassen? Also haben die dann irgendwie Positionen eingenommen, die sie sonst nicht vertreten würden? Das ist nicht passiert. Die haben inhaltlich gleich argumentiert. Sie haben nur öfters Taktiken angewandt, wie dass man Gemeinsamkeiten betont, zum Beispiel ich bin eine Mutter, du bist eine Mutter, wir wollen X, Y und Z für unsere Kinder. Das sind so kleine Kniffe, das löst nicht alle Probleme, aber ich würde so sagen, es gibt ja nicht nur Schwarz-Weiß, auch bei Leuten, die die Welt anders sehen, gibt es vielleicht manchmal Überschneidungen. Und da ist lagerübergreifende Empathie eine Chance, dass man die noch erreicht, die irgendwo zu erreichen sind.
In eine ganz ähnliche Richtung geht dann noch eine Empfehlung, die Sie am Ende Ihres Buches formulieren. Das ist auch wieder eine Gesprächsmethode, die aus den USA kommt. In den USA ist ja viel mehr üblich als hier in Deutschland oder in Österreich, dass politische Aktivisten wirklich von Haustür zu Haustür gehen und Gespräche führen über bestimmte Themen. Und die haben da eine Methode entwickelt, die nennen das Deep Canvassing. Der Name ist jetzt gar nicht weiter wichtig für uns, aber wie führen die ihre Gespräche und warum ist das sinnvoller und konstruktiver?
Vielleicht auch, ich möchte kurz sagen, warum ich so viele amerikanische Studien bringe, weil die USA ein echtes Problem haben, wie viel Spaltung dort im Land herrscht. Und darum ist das dort so ein großes Forschungsfeld, wo ich mir denke, dass auch Länder wie Deutschland lernen können, bevor es so schlimm wird. Wie kann man miteinander reden? Und Deep Canvassing ist entwickelt worden nach 2008 in Kalifornien. Da gab es eine lokale Abstimmung, die die Homo-Ehe abgeschaffen hat. Das wurde nachher natürlich geändert, aber das war ein herber Rückschlag für die LGBT-Community und die waren richtig verzweifelt und haben dann gesagt, wir müssen uns neue Methoden einfallen lassen und haben Hausbesuche entwickelt, wo sie dann wirklich vor der Tür einer Person stehen und fragen, wie denken sie über Thema XYZ? Und die Leute sollen nicht sagen, ich bin dafür oder dagegen, sondern sie sagen auf einer Skala von 0 bis 10. Also dass Leute nicht von vornherein Ja oder Nein sagen, sondern die Ambivalenz auch ausdrücken können.
Das fördert die Grautöne.
Und ehrlich gesagt, genau. Und das Interessante ist, diese Methode ist vor allem bei Unentschlossenen, also bei Leuten, die irgendwo sagen zwischen 4 und 7 beispielsweise, hilfreich, weil die sehen die Argumente auf der einen Seite oder Argumente auf der anderen Seite und sind doch unentschlossen. Und bei dieser Methode wird dann das Gegenüber nicht zugeschwatzt mit Statistiken oder interessanten Beispielen, sondern es wird mit Fragen gearbeitet, so kennst du selbst jemanden, der oder die das erlebt hat oder der oder die das als Problem hat oder auch hast du schon mal selbst zum Beispiel Diskriminierung erlebt? Mhm. Und dann werden durchaus auch Argumente gebracht, so ist ja nicht, aber ich habe mit einem der Aktivisten geredet, die das machen und er hat gesagt, diese Methode, die tut nicht Menschen umstimmen, sondern die tragen den Schlüssel in sich selbst für dieses Umdenken.
Hm. Und ich fand einen ganz spannenden Satz, dass die Ihnen auch gesagt haben, es kommt eben nicht darauf an, in so einer Diskussion die richtigen Dinge zu sagen, was wir vielleicht immer glauben, wir müssen das tolle Argument bringen, sondern eine Situation erschaffen, dass die Leute sich Fragen selber stellen, die sie sich halt bis dahin noch nie gestellt haben.
Genau, in der Regel werden sie Menschen nicht umüberzeugen können, aber viele Menschen sind ambivalent. Und es geht dann oft gar nicht so sehr, wie klug oder eloquent bin ich, sondern gebe ich der anderen Person den Raum, auch zu schauen, gibt es Argumente für die Gegensicht, die sie in sich selbst tragen. Und darum habe ich diese Gesprächstechnik am Ende meines Buchs eingebaut, weil selbst aus hochprofessionellen Gesprächstechniken, die in der Kampagnenführung eingesetzt werden, glaube ich, kann man als einzelne Person was lernen. Zum Beispiel, dass man eben Räume schafft, wo Ambivalenz möglich ist oder auch, dass man nicht einfach das schwierigste Gespräch führen versucht, sondern mal mit den einfacheren Gesprächspartnern, Gesprächspartnerinnen anfängt.
Eine Menge Tipps, die im persönlichen Gespräch helfen können. Wenn wir ganz am Schluss nochmal auf die politische Ebene kommen, lässt sich daraus irgendwas ableiten, wie wir so als gesamte Gesellschaft diese Verrohung wieder in den Griff kriegen?
Ja, ganz wichtig ist, die Politik profitiert einerseits von Social Media, wie dort aggressive Argumente oft verstärkt werden, aber auch Medien übernehmen das. Und ich glaube, da ist eine Möglichkeit, dass Medien, manche Dinge, die sind so grob, die muss man ansprechen, wenn das ein Präsidentschaftskandidat sagt, aber dass man es einordnet. Denn auch das Verstehen von Techniken, wie Beleidigung zum Beispiel sehr gezielt eingesetzt wird oder wie Beleidigung genutzt wird, um vom Sachthema abzulenken, das gibt auch schon ein bisschen eine Neuerzählung rein. Und ich glaube, diese Einordnung, die können Medien häufig leisten.
Ingrid Brodnik sagt das. Und sie hat das Buch geschrieben, Wieder die Verrohung, über die gezielte Zerstörung öffentlicher Debatten, Strategien und Tipps, um auf Emotionalisierung und Fake News besser antworten zu können. So der ganze Titel. Bei Brandstätter erschienen für 22 Euro. Frau Brodnik, danke schön für das Gespräch.
Sehr gern.
Mehr von der Lesart hören Sie auch in unserer App. Der Deutschlandfunk-App. Jetzt kostenlos herunterladen. Für Android und iOS.